Werken mit Recht,
der Podcast für Handwerksbetriebe.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Werken mit Recht, der Podcast für Handwerksbetriebe. Ich bin Jenny.
Und ich bin Kim.
Und heute, Kim, haben wir ja mal ein ganz interessantes Thema mitgebracht. Also eigentlich haben wir ja immer interessante Themen.
Ja, finde ich auch.
Aber ich finde, heute haben wir noch mal ein ganz interessantes Thema mit sehr viel Praxisbezug mitgebracht. Und zwar die Frage, hat man eigentlich Anspruch auf eine Abfindung?
Ich finde ja einfach mega gut, dass wir die Folge jetzt machen, ne? Also wir haben da ja so eine ganz falsche Meinung, die sich irgendwie immer noch hält und auch so sehr richtig, richtig hartnäckig ist.
Ja, total. Also ich habe auch super viele Fragen dazu immer, ne? Also dieses Jahr, muss ich denn eine Abfindung bezahlen? Oder wenn irgendjemand jemanden entlässt, dann kommt immer gleich, ja, aber da muss ich ja eine Abfindung zahlen. Also ich habe das wirklich richtig häufig. Und das erinnert mich auch total an die Folge mit der Abmahnung, ne? Wo wir ja gesagt haben, dass es ja auch sich total hartnäckig hält, dass 3 Abmahnungen ausgesprochen werden müssen, bevor man kündigen kann, was ja auch ungefähr gleich ist, weil das stimmt ja auch nicht und das haben wir da ja auch schon mal aufgeklärt und so fühlt sich das dann manchmal auch an mit der Abfindung.
Ja, absolut.
Genau. Aber ich hatte ja die Folge so ein bisschen vorbereitet und würde jetzt erstmal mit der Frage anfangen, was ist eigentlich eine Abfindung? Und ganz einfach gesagt ist eine Abfindung eine einmalige Zahlung des Arbeitgebers an den Arbeitnehmer, die oft im Zusammenhang mit dem Verhältnis einer Kündigung, also die in dem Verhältnis mit einer Kündigung steht und dann nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses ausgezahlt wird. Dies dient sozusagen dem finanziellen Ausgleich für den Verlust des Arbeitsplatzes und wird dann vereinbart. Genau. Und wie man das mit der Abfindung vereinbart und wie das alles so läuft und was vielleicht noch für Gründe gibt, warum eine Abfindung gezahlt werden kann, dazu kommen wir auf jeden Fall im Verlauf dieser Podcast-Folge.
Ja, also du sagst ja schon so ein bisschen, ne? Es geht um einen finanziellen Ausgleich zum Verlust des Arbeitsplatzes. Also sprich, man geht so ein bisschen davon aus, naja, wenn der Arbeitgeber eine Kündigung ausspricht, dann hat der Arbeitnehmer ja nicht immer sofort eine Anschlussbeschäftigung. Und dann hat man so ein bisschen diesen Sozialgedanken, ne? Zu sagen, okay, so ganz ohne Einkommen ist es doch irgendwie schwierig. Aber wie ist es denn, Jenny? Gibt es einen Anspruch darauf oder woher kommt es denn, dass wir das immer wieder hören?
Also ich habe auf jeden Fall eine klare Vorstellung, wo das herkommt. Aber erstmal möchte ich deine zweite Frage beantworten und was ganz Wichtiges klarstellen. Es gibt pauschal keinen gesetzlichen Anspruch auf eine Abfindung in Deutschland. Das ist einfach nicht so. Also ganz pauschal kann man das, glaube ich, einfach so sagen, es gibt keinen gesetzlichen Anspruch auf Abfindung, nur weil ich eine Kündigung erhalte. Und eine Sache zu dem, was du halt gerade nochmal erklärt hast, möchte ich nochmal zwischenschieben. Wir haben zwar diesen sozialen Gedanken, aber tatsächlich ist ja die Abfindungszahlung, wenn denn eine gezahlt wird, dann ist das tatsächlich überhaupt nicht abhängig davon, ob der Arbeitnehmer dann sofort auch wieder ein neues Beschäftigungsverhältnis eingeht oder nicht. Ne? Also das ist nochmal wichtig.
Ja, klar, absolut. Also es ist nicht davon abhängig, aber es ist halt einfach so der Gedankengang zumindest trotzdem so ein bisschen, ne, das abzufangen irgendwo.
Ja.
Und dann hast du ja schon gesagt so ein bisschen, naja, also gesetzlichen Anspruch gibt's nicht. Das heißt, wenn man sich auf eine Abfindung irgendwie einigt, ne, so.
Ja, warte, du bist ein bisschen zu schnell. Ich gehe nämlich nochmal einen ganz kleinen Schritt zurück, okay?
Na gut.
Nämlich möchte ich deine zweite Frage nochmal aufgreifen. Und zwar, oder eigentlich deine erste Frage, nämlich woher kommt das eigentlich, dass sich dieser Glaube hält, dass man einen Anspruch auf eine Abfindung hätte? Weil das hast du mich auch noch gefragt, da will ich nochmal schnell zwischenhaken. Und ich kann mir fast vorstellen, dass es vor allem daraus kommt, dass ja in dem Kündigungsschutzgesetz, und zwar in Paragraph 1a, und der lautet Abfindungsanspruch bei betriebsbedingter Kündigung, sozusagen Abfindungsanspruch schon in der Überschrift steht. Und dann ist das auch noch Paragraph 1a. Das heißt, ich glaube, jeder, der das mal so googelt oder sich das so vorstellt, kommt dann vielleicht auf Paragraph 1a und liest dann Abfindungsanspruch bei betriebsbedingter Kündigung und denkt sich, ha, da ist er ja, mein Anspruch auf Abfindung. Und das höre ich auch häufig, dass die Betriebe dann sagen, ja, aber das steht doch im Gesetz. Und dann sage ich immer, ja, Sie meinen bestimmt Paragraph 1a, Kündigungsschutzgesetz, Abfindungsanspruch bei betriebsbedingter Kündigung. Dann lesen wir den doch mal zusammen und das machen wir jetzt auch. Genau, den muss ich mir hier einmal aufmachen. Genau, und zwar kündigt der Arbeitgeber wegen dringender betrieblicher Erfordernisse und erhebt der Arbeitnehmer während der Frist keine Klage auf Feststellung, dass das Arbeitsverhältnis durch die Kündigung nicht aufgelöst ist, hat der Arbeitnehmer mit dem Ablauf der Kündigungsfrist Anspruch auf eine Abfindung. Das steht da jetzt erstmal so drin. Also steht ausdrücklich Anspruch auf eine Abfindung. Und trotzdem sagen wir, es gebe keinen pauschalen Anspruch auf eine Abfindung. Verstehe ich, dass das Leute komisch finden.
Ja, absolut, du hast recht. Es steht da ganz wortwörtlich. Aber du hast ja auch nur den halben Paragraphen gelesen. Ne? Das muss man ja auch mal betonen. Wir dürfen ja nicht immer nur uns einzelne Sätze rauspicken, sondern wir müssen ja, wenn schon, alles auch im Zusammenhang miteinander lesen. Und das übernehme ich jetzt einfach mal.
Das finde ich super. Dann wird auch der Unterschied, glaube ich, nochmal deutlich. Finde ich gut.
Ja, also als zweiter Satz steht da nämlich, der Anspruch setzt den Hinweis des Arbeitgebers in der Kündigungserklärung voraus, dass die Kündigung auf dringende betriebliche Erfordernisse gestützt ist und der Arbeitnehmer dabei verstreichen lassen der Klagefrist die Abfindung beanspruchen kann. Und jetzt sagen wir das Ganze nochmal auf Deutsch und nicht auf Juristendeutsch. Also der Arbeitgeber kündigt aus betrieblichen Gründen. Dann spricht er eben diese Kündigung aus und schreibt da schon rein, okay, lieber Arbeitnehmer, für den Fall, dass du keine Kündigungsschutzklage erhebst, zahle ich dir eine Abfindung. Und nur wenn das da drin steht und so ausdrücklich da drin steht, gibt es diesen gesetzlichen Anspruch.
Ja, genau. Und so ist es halt natürlich auch, aber ich glaube, die meisten kommen nicht so weit, ne? Und es ist natürlich, allein, dass du schon gesagt hast, und jetzt übersetzen wir das mal auf normales Deutsch und nicht auf Juristendeutsch, spricht auch wirklich nicht für die Formulierung dieses Paragraphen, ne? Und wir brauchen ja auch erstmal übrigens noch die betriebsbedingte Kündigung, ne?
Ja, also nicht die verhaltensbedingte Kündigung, die wir ja schon häufiger irgendwie auch mal zum Thema hatten, wo der Arbeitnehmer vielleicht irgendetwas falsch gemacht hat, sondern, also ich erkläre als Beispiel zumindest immer im Meisterkurs das so, dass ich sage, naja, stellt euch mal eine etwas größere Firma vor und die machen jetzt diese Massenentlassungen. Also es werden mehrere Arbeitnehmer gleichzeitig gekündigt. Und dann kann man sich halt als Firma schon mal im Voraus überlegen, haben wir denn wirklich Lust auf 10, 20, 30 Kündigungsschutzprozesse? Oder gibt es nicht eine andere Möglichkeit, das hier und jetzt schon zu erledigen? Und das ist dann ganz häufig der Fall, wo diese Formulierung eben in die Kündigungen reingeschrieben wird.
Mhm. Ja klar, und dann wird die Abfindung direkt angeboten und dann funktioniert das auch mit Paragraph 1a, ja. Und das ist halt auch der einzige Fall, wo das wirklich so explizit geregelt ist. Und das war letztens eigentlich auch ganz toll. Da war ich mal wieder beim Arbeitsgericht bei einer echt coolen, netten Richterin. Und die meinte, als es dann darum ging, sich vielleicht doch zu einigen, ne? Aber dazu kommen wir gleich nochmal. Das ist nämlich der häufigste Weg, wie so eine Abfindungszahlung entsteht, nämlich durch einen Vergleich vor Gericht. Mhm. Aber wie gesagt, besprechen wir gleich nochmal. Und sie hatte aber kurz vorher dann erstmal schon direkt gesagt, da der Arbeitnehmer halt auch nicht anwaltlich vertreten war, sondern da halt alleine saß, dann erklären die Richter auch immer ein bisschen mehr. Da hat sie gleich gesagt, es gibt ja keinen Anspruch auf eine Abfindung. Und damit war dann eigentlich auch die Hälfte der Arbeit schon erledigt. Und das fand ich doch auch ganz angenehm, weil natürlich auch manche Arbeitnehmer dann mit dem Anspruch in die Gerichtsverhandlung gehen. Und wenn dann das direkt auch von der Richterin oder auch von dem Richter dann mal ausgeräumt wird direkt am Anfang, finde ich das schon auch ganz angenehm, wenn da die Hälfte der Arbeit schon gemacht ist.
Ja, ich finde das tatsächlich auch super, dass das da mal ausdrücklich so gesagt worden ist, weil ich habe das zum Beispiel ganz oft so, dass ich würde gar nicht unbedingt sagen, es liegt daran, dass die Arbeitgeber den 1a-Kündigungsschutzgesetz kennen, sondern bei mir kommt es ganz oft vor, dass es vielleicht schon mal ein Gespräch oder ein Streitgespräch auch mit einem Mitarbeiter gab und er hat dann gesagt, ja, dann kündige mir halt, dann bekomme ich halt eben noch meine Abfindung und dann ist gut. Und dann sitzt man jedes Mal wieder da und sagt, woher kommt denn dieser Gedankengang? Es gibt diesen Anspruch doch überhaupt nicht. Und deswegen sage ich so, dass das aus diesem Gesetz kommt oder rein nur aus dem Gesetz kommt, glaube ich gar nicht. Ich glaube eher, dass das daran liegt, dass dieser hauptsächliche Fall, den wir haben, was du ja eben schon angesprochen hast, so ist, dass man sich vor Gericht am Ende vergleicht. Und dann sagt man ja auch immer, ja, wir zahlen jetzt eine Abfindung. Ist jetzt nicht so wie die Abfindung tatsächlich in diesem Sinne, sondern angelehnt an die Abfindung. Und dann hat man halt eben den Prozessvergleich und schlussendlich wird eine Summe ausgezahlt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, woran es auch liegt.
Ja, dass man denkt, man hätte da einen Anspruch drauf, weil es halt immer so passiert.
Ja.
Und ja, und es steht ja im Vergleich auch schon ein bisschen so drin, ne? Wird der Geldbetrag gezahlt für den Verlust des Arbeitsplatzes? Also es ist schon, es sieht halt wirklich auch aus wie genau dieser Fall einer Abfindung, so wie ich es ja ganz am Anfang einmal definiert habe, ne?
Ja.
Ja, wir hatten ja gerade die betriebsbedingte Kündigung, ne, und dass da dann dieser Abfindungsanspruch bei vorherigem ausdrücklichen Angebot durch den Arbeitgeber zustande kommen kann. Und dann haben wir ja auch noch den Kündigungsschutzprozess schon erwähnt zur Beendigung. Oder man einigt sich ja vielleicht auch außergerichtlich, entweder anwaltlich vertreten oder ganz ohne Anwälte, ne?
Wir sind ja immer für Mitanwälten, ja. Ne?
Genau. Wir finden immer gut Mitanwälten, aber manchmal kann man ja auch ganz friedlich am Schreibtisch im Betrieb sitzen und sagen, na gut, du hast keinen Bock mehr auf deinen Job und ich habe keine Lust mehr auf dich. Wir trennen uns jetzt und damit das ein bisschen einfacher fällt, zahle ich dir noch eine Abfindung. Also würde man einen Aufhebungsvertrag schließen, ne? Also Vertrag, wie der schon sagt, beide müssen einverstanden sein. Und im Rahmen dieses Aufhebungsvertrages kann man dann halt auch so eine Abfindung vereinbaren.
Ja, also haben wir im Grunde drei Fälle oder drei hauptsächliche Fälle, wo das so vorkommt. Na, die haben wir jetzt einmal, alle drei hast du eben nochmal benannt. Und dann kommt natürlich aber immer das Wichtigste, auch wenn wir sagen, es gibt keinen Anspruch, haben wir ja eben schon gesagt, es kommt doch aber häufig vor, dass man trotzdem was zahlt. Und wie viel zahlen wir denn jetzt so? Ne, gibt es da irgendwas, auf was man sich einigen könnte, sollte? Gibt es eine Grundlage, was angemessen wäre?
Ja, da schauen wir nochmal in Paragraph 1a, Kündigungsschutzgesetz. Wir nehmen alles, was wir kriegen können aus dem Gesetz. Und da lese ich nämlich jetzt nochmal den zweiten Absatz vor. Die Höhe der Abfindung beträgt 0,5 Monatsverdienste für jedes Jahr des Bestehens des Arbeitsverhältnisses. Das bedeutet, wir nehmen ein halbes Bruttomonatsgehalt pro Beschäftigungsjahr und das wäre dann die Abfindung.
Also ich habe 2 Jahre bei dir gearbeitet, wir trennen uns jetzt beruflich voneinander, aus welchen Gründen auch immer. Dann ist die Chance ja jetzt vielleicht nicht ganz so schlecht, weil wir uns ja einvernehmlich voneinander trennen, dass du mir noch so ein Bruttomonatsgehalt bezahlst.
Genau, weil du 2 Jahre bei mir warst. So wäre das. Und wir nennen das halt Regelabfindung. Also das ist immer das, woran man sich am Prozess orientieren kann, wenn die Chancen ungefähr gleich sind vor Gericht. Ne? Also wenn man im Prozess sitzt und sagt, na gut, beide Parteien haben gute Argumente und man trifft sich dann in der Mitte. Ein anderes Beispiel wäre, du bist 10 Jahre bei mir und monatlich hast du ungefähr, ich sag mal, 3.000 Euro brutto verdient.
Viel
und dann
zu
könnte
wenig,
dein,
aber gut.
Ja, ist mir klar, dass du das sagst. Aber wenn du 10 Jahre 3.000 brutto verdient hättest, dann könnte deine Abfindung ungefähr 15.000 Euro betragen.
Ich wollte tatsächlich kurz rechnen oder habe versucht, im Kopf mitzurechnen, Jenny. Aber
Kim, das
wir wissen
doch nicht.
Das. Nee, ich kann nicht so gut rechnen, aber klar, doch, ich glaube, das schaffe ich noch. Also ich würde 5 Bruttomonatsgehälter bekommen. Oder beziehungsweise wir könnten uns darauf einigen, 5, weil 0,5 pro Beschäftigungsjahr, also sprich die Hälfte von 10. Und ich war bei 3.000 Euro, also 5 mal 3. 15.000 Euro könntest du recht mit haben. Bin ich mit einverstanden.
Über den Daumen gepeilt, sagst du, ja?
Ja.
Ich bin ganz stolz auf dich, dass du das jetzt so schön vorgerechnet hast. Also
danke.
Vielleicht wird das hier doch noch was mit dem Mathe-Podcast.
Ich habe den Taschenrechner offen.
Okay, ja.
Na gut, also du sagst, ne, merkt man jetzt schon, ein Einflussfaktor ist also die Dauer.
Ja,
ich finde
genau.
Es hier nochmal auch so wichtig zu betonen, aber du hast es zwar schon gesagt, aber es ist eine Faustregel. Das heißt, man kann in die eine oder in die andere Richtung auch nochmal irgendwie kippen, je nachdem, wie gut die Begründung ist. Es ist kein fester Spruch, dass es immer so laufen muss. Und auch beim Aufhebungsvertrag, da ist es ja auch eine Verhandlungssache und irgendwie der Gedankengang, ja, wie sehr möchte man sich denn unbedingt einigen und wie viel ist man vielleicht bereit, dafür zu geben? Ne, bei Vergleichsverhandlungen vor Gericht ist es immer ganz nett, zumindest passiert mir das, dass die Richter ja auch manchmal schon so eine gewisse Meinung zumindest abgeben. Ne? Und dann ist das schon auch manchmal entscheidungsrelevant dafür, was man jetzt bietet, so als Abfindung.
Total. Also die Abfindung ist wirklich absolut tatsächlicher Verhandlungsspielraum, ne? Sowohl außergerichtlich als auch im Gerichtsprozess. Und da kommt es auch aufs eigene Verhandlungsgeschick an und auch auf die betriebliche Notwendigkeit, ne? Also Die Entscheidung, will ich hier einen langwierigen Prozess führen oder will ich einfach einen Betrag zahlen und damit ist das Thema dann für mich beendet. Mhm. Und für den Arbeitnehmer ja genauso. Bin ich bereit, für diesen Betrag einen Aufhebungsvertrag zu schließen oder einen Vergleich vor Gericht, um mir ein neues Arbeitsverhältnis zu suchen? Möchte ich vielleicht doch lieber da bleiben, so nach dem Motto, ne, und nochmal zusehen, dass das wieder in Ordnung kommt. Das wäre ja auch eine Option. Aber ich möchte nochmal ganz kurz auf die Forstformel zurückkommen, weil die hat noch zwei Besonderheiten oder Probleme, die da auftauchen können. Und ich würde dich die jetzt einfach mal fragen und mal gucken, ob du die beantworten kannst, weil das sind wirklich zwei kleine Spezialfälle.
Na gut, ich bin gespannt, was du jetzt fragst.
Sehr gerne. Vielleicht kann man mal dazu sagen, Kim und ich wissen ja auch nicht alles auswendig. Das heißt, wir lesen das dann im Zweifel auch noch mal nach. Ne?
Also, das darfst du doch keinem sagen, dass wir das nicht auswendig können.
Nein, wir haben im Examen auch nicht alle Gesetze auswendig gelernt. Ich finde, das Geheimnis dürfen wir jetzt hier langsam mal lüften.
Okay, schieß los
Frage
mit deinen
1.
Fragen.
Mhm. Bei der Bestimmung des Bruttomonatsgehalts, ne? Mhm. Was setzt man denn da an? Nimmt man das ganze letzte Jahr und mittelt das irgendwie? Nimmt man nur den letzten Monat? Und was ist, wenn der letzte Monat der November ist und die ganzen Sonderzahlungen damit drauf sind, weil man irgendwie im Dezember gekündigt hat? Wie macht man das denn? Wird das dann nicht unnötig teuer? Was würdest du sagen? Was legt man zugrunde?
Also ich bin mir gar nicht sicher, ob es da eine ganz, ganz feste Regel zu gibt, ehrlich gesagt. Aber ich würde immer so mit einem Durchschnittsgehalt gehen, sprich so wie wir das zum Beispiel machen für Entgeltfortzahlung oder Urlaubsabgeltung, dass man halt eben sich die letzten 3 Monate anguckt und das als Vergleich heranzieht, ein Mittel nimmt und das eben nutzt.
Mm, ja, würde ich auch so machen. Ich hatte schon Anwälte auf der Gegenseite, die unbedingt nur die letzte Abrechnung als Grundlage heranziehen wollten. Und da war dann natürlich idealerweise auch noch das Weihnachtsgeld mit drin oder es wurden besonders viele Stunden gearbeitet oder so, wenn nach Stunden abgerechnet wurde.
Ja, natürlich. Hm.
Genau, also da darf man sich dann auch nicht ins Boxhorn jagen lassen. Aber genau, dich auch nochmal fragen.
Okay, ja, also ich gehe mit dem Durchschnitt tatsächlich. Die letzten 3 ist immer eine ganz gute Tendenz.
Ja.
Aber du hast noch eine zweite Frage für mich.
Genau, und zwar trifft das die Dauer der Betriebszugehörigkeit. Wie sieht's denn da aus? Ich habe ja oder du bist ja jetzt immer entlassen worden und du warst aber schon in der Ausbildung bei mir, hast schon 3 Jahre Ausbildung gemacht und dann habe ich dich noch 10 weitere Jahre beschäftigt. Mhm. Also Ausbildung 3 Jahre plus die 10 Jahre. Nehme ich dann die 10 Jahre oder 13 Jahre als Betriebszugehörigkeit? Also zählt die Ausbildungszeit dazu?
Ja, absolut. Die 3 Jahre Ausbildungszeit gehören auch mit zur Betriebszugehörigkeit dazu.
Ja, richtig. In dem Fall ist das so. Es gibt ja noch eine Möglichkeit, wo wir gucken müssen, ob Auszubildende dazu gehören, wenn wir so schon bei Kündigungsschutzklagen und so sind. Nämlich, wenn wir uns anschauen, ob ein Kleinbetrieb vorliegt und damit das Kündigungsschutzgesetz Anwendung findet. Und wir uns angucken müssen, wie viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer denn im Betrieb eigentlich sind. Und da zählen wir die Azubis nämlich nicht mit rein. Und gerade wenn man vorher schon beraten hat in so einer Sache, kommt das dann häufig, dass dann gesagt wird, ja, aber der hat ja auch schon die Ausbildung der hat ja schon die Ausbildung bei mir gemacht, genau, und das zählt doch jetzt aber dann nicht mit. Und dann muss ich mal sagen, ja, jetzt zählt die Ausbildungszeit dann vielleicht doch wieder mit, nur bei der Kündigungsschutzklage da, bei der Anwendbarkeit des Kündigungsschutzgesetzes, da haben wir ihre Azubis nicht mitgezählt.
Ja, okay. Genau. Also ich verstehe, wo deine Frage herkommt oder beziehungsweise warum die Betriebe sich das auch fragen. Mhm. Aber, und jetzt muss man vielleicht nochmal unterscheiden, warum das beim Kündigungsschutzprozess, warum sie da nicht mit reinziehen oder bei der Berechnung des Kündigungsschutzgesetzes nach Kleinbetrieb oder Nicht-Kleinbetrieb, weil wir ja einfach sagen, sie sind halt keine Arbeitskraft in dem Sinne. Also die können nie als volle Arbeitskraft gewertet werden, weil sie ja ausgebildet werden sollen.
Mhm.
Und sie sind ja aber trotzdem dem Betrieb zugehörig.
Ja, genau. Das hatten wir ja auch in der Folge zur Ausbildung ganz gut auch schon nochmal klargestellt. Mhm. Ne?
Verstehe die Frage, aber hast mich nicht erwischt.
Nee, bist nicht drauf reingefallen. Na, bei der ersten hatte ich dich ein ganz bisschen. Aber das, das war super. Hast du nochmal perfekt erklärt. Dankeschön. Ich wollte das halt nur nochmal betonen, weil ich das wirklich so oft kriege. Na gut, jetzt habe ich noch 2 ganz kleine Themen mitgebracht. Die gehen ganz zügig und dann haben wir das Thema, glaube ich, auch ganz gut umfangreich erörtert. Das sind jetzt aber auch wirklich nicht so unsere Schwerpunktthemen oder auch nicht meine. Deshalb möchte ich das auch gar nicht so doll vertiefen. Aber steuerrechtliche und sozialversicherungsrechtliche Aspekte bei der Abfindung. Häufig ist das ja auch ein Argument, auch bei Gericht zu sagen, man zahlt nicht noch einen Monat Gehalt nach oder sowas, sondern lieber einen Abfindungsbetrag, der dann ungefähr dem Gehalt entspricht. Warum machen wir das?
Naja, also es ist so, dass die Steuern tatsächlich für den Arbeitnehmer geringer sind, die Steuerlastverteilung bei einer Abfindungszahlung und dass für den Arbeitgeber keine Sozialversicherungsbeiträge anfallen.
Genau, die Sozialversicherungsbeiträge fallen weg und man kann dann dadurch die Steuerlast senken. Und die fallen weg und man kann zusätzlich, man kann zusätzlich die Steuerlast senken, nämlich vor allem beim Arbeitnehmer durch die Fünftelregelung. Und da wird dann die Abfindung so behandelt, als hätte man diesen großen Geldbetrag, sagen wir mal 15.000 Euro, über die letzten 5 Jahre aufgeteilt, ausgezahlt bekommen. Also man kann da als Arbeitnehmer für den Arbeitnehmer die Steuerlast senken und für den Arbeitgeber die Arbeitgeberanteile senken, die man sonst aufs Gehalt zählen würde.
Ja, also bei der fünften Regelung vielleicht nochmal, also es bedeutet halt eben dann am Ende so, dass ich, ne, wenn man, du sagst 15.000 Euro, also wenn ich jetzt 15.000 Euro Abfindung bekommen würde, dann würde das nicht für dieses Jahr als volles Einkommen zählen und man würde das, sondern man würde halt eben sagen, okay, ein Fünftel des Ganzen wird dieses Jahr nur auf deine Steuerlast verteilt und damit landet man halt nicht im Zweifel in so einer deutlich höheren Steuerklasse, Steuergruppe.
Genau. Ja, genau. Also für den, wie gesagt, das ist schon auch ganz nett für den Arbeitnehmer und für den Arbeitgeber ist, wie gesagt, die Abfindungszahlung günstiger als das Gehalt. Ne, so kann man das vielleicht formulieren. Das wird jetzt keinen Riesenunterschied machen. Ne? Das kommt auch immer auf den Abfindungsbetrag an, aber manchmal ist das das kleine Zünglein an der Waage, was man dann nochmal in die Waagschale werfen sollte.
Durchaus, ich erörter das auch immer. Aber ich finde jetzt so ganz zum Schluss, ne, müssen wir nochmal eine Sache ansprechen, weil ich glaube, wenn man uns so zuhört, fragt man sich das ja bestimmt. Wir haben jetzt am Anfang einmal gut erörtert, warum kein Abfindungsanspruch besteht und erörtern jetzt trotzdem, in welcher Höhe und wie. Und das ist ja irgendwie korrekt, dass man sich jetzt fragt, okay, aber warum erörtern wir das jetzt denn überhaupt, wenn es diesen Anspruch nicht gibt? Mhm. Und vor allem, wenn man jetzt da sitzt als Betrieb und sagt, jetzt habe ich die Kündigung ausgesprochen, ich habe mir ganz viel Mühe gegeben, ich habe vorher Abmahnungen geschrieben und ich habe eigentlich für mein Gefühl alles korrekt gemacht. Und trotzdem gehen ein sehr, sehr großer Prozentsatz unserer Fälle im Prozess dann als Vergleich aus. So häufig, dass man halt auch wirklich am Ende oftmals mindestens eine kleine Abfindung zahlt. Und warum ist das so? Wollen wir als Rechtsanwälte lieber Vergleiche schließen oder woran liegt das? Und es liegt nicht an uns. Manchmal vielleicht auch, dass wir sagen, komm, das ist die sinnvollere Entscheidung. Aber ich weiß das von dir und du weißt es von mir auch. Wir streiten uns eigentlich auch mal ganz gerne. Zumindest wenn wir der Meinung sind, unsere Betriebe sind hier im Recht, ne?
Ja.
Dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Aber jetzt muss man mal ganz kurz berücksichtigen, wie lange so ein Kündigungsschutzprozess eigentlich dauert. Der erste Termin ist immer relativ schnell. Und in diesem Termin, das ist der Moment, wo ganz oft Vergleiche geschlossen werden. Wenn wir uns da aber nicht einigen und dann dauert so ein Prozess auch mal gut und gerne in der ersten Instanz bis zu einem Jahr. Und möchte man sich, egal auf welcher Seite, aber vor allem aus Arbeitgebersicht, denn tatsächlich jetzt ein Jahr lang weiterhin um dieses Thema rumstreiten. Und wenn man dann auch am Ende auch noch ganz viel Pech hat, schafft der Arbeitnehmer das Gericht zu überzeugen, dass die Kündigung nicht wirksam ist. Und dann haben wir ein Jahr später erst eine Entscheidung und wir müssen einfach dann das gesamte letzte Jahr an Gehalt nachzahlen. Und schon ist die Überlegung natürlich da zu sagen, vielleicht ist ein Vergleich hier die günstigere und wirtschaftlich sinnvollere Entscheidung.
Ja, total. Ich würde alles, was du gerade gesagt hast, unterschreiben, genau so. Und will auch nochmal betonen, dass die Betriebsinhaberin, mit denen ich zu Gericht gehe jedenfalls, sehr, sehr häufig das Zünglein an der Waage sind und sagen, wissen Sie was, ich möchte lieber diese Abfindung zahlen, als jetzt noch im Prozess weiterzumachen. Und ich rechne denen das dann auch immer vor. Ne? Ich sage denen so, okay, das würde sie das jetzt kosten. Und sage denen auch, sie müssen das als Betrieb jetzt betriebswirtschaftlich bewerten. Ich kann ihnen nur alle Risiken, die Prozessrisiken aufführen. Das muss ich auch machen, weil das gehört natürlich zu unserem Job dazu. Aber am Ende ist das eine betriebswirtschaftliche Entscheidung, ob sie den Vergleich mit der Abfindung nehmen oder ob sie es vor Gericht weiter durchschreiten. Ne? Also ja. Das ist deren Job, das selber zu entscheiden auch. Ja,
ja, und wir bereiten das vor, aber ich wollte es halt einfach nochmal erwähnt haben.
Ja.
Und wie gesagt, auch nochmal betonen, also wer sich streiten möchte und sagt, ich möchte hier keine Abfindung zahlen und wo wir auch das Gefühl haben, es läuft ja eigentlich alles ganz gut für uns, ich streite mich da auch gerne weiter. Ne? Also will ich ja nicht sagen.
Ja, ich auch. Ich
also,
auch.
Ich durfte halt sogar ja so schon in zweite Instanz gehen und da auch noch einen Berufungsprozess führen. Auch das ist halt mal ganz schön, das eigentlich zu machen zu dürfen, weil wir sind ja Rechtsanwältinnen geworden. Uns immer nur zu vergleichen, ist ja eigentlich auch nicht das, was wir wollten.
Ne? Ja, manchmal wollen wir auch gerne einfach mal Recht haben und auch Recht bekommen, ne? Also.
Ja, aber objektiv betrachtet ist es natürlich schon so, dass die Abfindung die schnellere und einfachere Lösung ist. Und da ist es halt dann einfach so, dass man manchmal auch einfach dazu raten muss, das geht gar nicht anders. Aber,
ja,
und das ist ja das Thema unserer Folge, es gibt halt eben nicht diesen pauschalen Anspruch auf diese Abfindung. Das wollten wir nochmal deutlich machen.
Genau. Jetzt hast du mir fast schon das Schlusswort genommen. Aber ich fasse nochmal zusammen. Also Arbeitnehmer haben keinen grundsätzlichen Anspruch auf eine Abfindung. Es gibt aber durchaus Situationen, wo eine Abfindung gezahlt wird, beispielsweise bei der betriebsbedingten Kündigung im Rahmen eines Aufhebungsvertrages oder dann eben im lange diskutierten Prozessvergleich. Und vielleicht machen wir ja sogar nochmal eine Folge zum Thema Kündigungsschutzklage und wie das eigentlich vor Gericht so abläuft, Kim. Was hältst du davon?
Ja, können wir unsere Zuhörer mal mit ins Gericht nehmen?
Ja, die Verhandlungen sind ja öffentlich.
Ja, also wen es mal interessiert, ist auch eine Option, ne?
Genau. Ja, und jetzt bleibt mir eigentlich nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns gerne auf Instagram, liked unsere Beiträge, folgt uns auch auf Spotify, Amazon Music, hört unseren Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Und tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.